Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Mario Zehnhäusern.
Hallo und grüß Gott, meine Damen und Herren. Hier ist wieder Tirol Live, das Talkmagazin der Tiroler Tageszeitung. Am Beginn der heutigen Sendung steht der Ad Limina-Besuch der österreichischen Bischofskonferenz in Rom. Im Vatikan treffen die Vertreter der katholischen Kirche Österreichs auf den Papst und führen Gespräche mit wichtigen Kurienbehörden. Worum es dabei geht, darüber spreche ich jetzt mit Paul Wute, dem Chefredakteur der katholischen Nachrichtenagentur CatPress und Medienverantwortlichen der österreichischen Bischofskonferenz. Er ist uns jetzt zugeschaltet. Herzlich willkommen, Herr Wute.
Grüß Gott.
Herr Wute, was ist denn von diesem Ad Limina-Besuch in Rom, also das ist ja ein Pflichtbesuch, was ist davon zu erwarten?
Also der Ad Limina-Besuch ist ein fixer Bestandteil im kirchlichen Leben. Es zeigt eigentlich, dass wir katholisch sind. Das heißt, jede Diözese, jeder Gläubiger, jeder Bischof ist mit dem Zentrum der Weltkirche verbunden, steht in einem, sage ich jetzt einmal, auch lebendigen Dialog. Und ich würde auch sagen, dass Dialog genau das Entscheidende an dieser Begegnung ist. Also es ist ein fünftägiger, sehr dichter Besuch der Bischöfe beim Papst, aber auch bei den verschiedenen engsten Mitarbeitern des Papstes, also den sogenannten Dikasterien, das könnte man übersetzen mit Ministerien, wenn ich es politisch sagen wollte, also die großen Fachbereiche. Und das Zweite ist aber auch, dass der Begriff ist ja etwas, klingt etwas antiquiert, er heißt eigentlich Visitatio ad Limina Apostolorum, also der Besuch bei den Gräbern der Apostel. Das zeigt, dass es auch eine Wallfahrt ist, nämlich die Apostel Petrus und Paulus, die ja auch beigesetzt sind in den Kathedralen dort, im Petersdom beziehungsweise in St. Paul, die werden von den Bischöfen besucht. Also es ist auch eine Wallfahrt.
Zuletzt waren die deutschen Bischöfe in Rom und da hat sich gezeigt, dass offensichtlich große Spannungen über Reformen vorherrschen. Kann es denn sein, dass auch die österreichischen Bischöfe etwas enttäuscht von diesem Besuch zurückkommen?
Also ich würde es ein bisschen differenzierter sehen. So enttäuscht waren die deutschen Bischöfe nach meiner Wahrnehmung nicht. Es gab ja in Rom auch die Forderung, der deutsche synodale Weg möge zumindest einmal unterbrochen werden. Es war die Rede von einem Moratorium. Das haben die deutschen Bischöfe zurückgewiesen. Aber es war, so wie man hört, ein sehr intensiver Austausch. Und ich denke, dass auch die deutschen Bischöfe mit einigen Ideen, Anregungen zurückgekommen sind. Wenn ich mich etwas umhöre in Rom, das habe ich getan, so gilt der Besuch der österreichischen Bischöfe eigentlich, ich sage es einmal salopp, etwas wie ein Wohlfühlprogramm. Also es gibt, man kann sagen, Österreich, die Kirche in Österreich ist kein Problemfall. Es gibt keine großen Spannungen, sei es innerhalb der Kirche in Österreich noch im Verhältnis mit Rom. Also das heißt, im Zentrum wird sicherlich ein sehr dichter Informationsaustausch, werden viele gute Gespräche sein, sicher auch in dem Geist, den der Papst Franziskus vorgibt. Also es läuft ja der weltweite synodale Prozess. Dem Papst liegt sehr daran, dass alles auf den Tisch kommt. Er selbst sagt ja immer, freimütig reden und demütig zuhören, das ist die Devise für den Dialog in der Kirche. Und ich denke, genauso wird es auch in Rom in der nächsten Woche sein.
Sie haben den synodalen Prozess erwähnt, Herr Wute. Gibt es auch in Österreich den Wunsch nach Reformen. Es geht um die Weihe von Frauen zum Beispiel, um die Aufarbeitung von Missbrauch in der katholischen Kirche. Was ist denn da zu erwarten?
Ja, das ist zweifelsohne, würde ich auch sagen, kirchengeschichtlich eine ganz besondere Situation, wo die österreichischen Bischöfe jetzt nach Rom kommen. Sie müssen bedenken, Papst Franziskus ist der erste Papst in der gesamten Kirchengeschichte, der so etwas wie einen weltweiten synodalen Prozess angeregt hat. Das läuft jetzt schon seit über einem Jahr. Jede Diözese, jede Bischofskonferenz muss sich beteiligen, muss ihre Ergebnisse abgeben. Eine Sichtung der bisherigen Ergebnisse zeigt, dass das, was in Österreich auf 10 Seiten sehr kompakt zusammengefasst wurde, durchaus ähnliche Themen auch weltweit zu finden sind. Erst kürzlich hat Kardinal Hollerich, er ist dann bei der Synode selbst sowas wie der Moderator des Ganzen, gesagt, in allen Bischofskonferenzen weltweit zeigt sich der Wunsch, dass die Rolle der Frau in der Kirche gestärkt werden muss. Auch das haben die österreichischen Bischöfe in ihrem Bericht festgehalten. Also das Thema, welche Rolle die Frau in der Kirche spielen soll und dass es hier Nachholbedarf gibt, das ist nicht nur ein Spezifikum für Österreich, sondern weltweit. Natürlich heißt das noch lange nicht, dass das automatisch die Priesterweihe für die Frau bedeutet. Da wissen wir, das ist theologisch ein Punkt, der eigentlich zurzeit wenig Spielraum oder eigentlich keinen Spielraum eröffnet. Es zeigt sich auch, dass bei diesen Rückmeldungen, bei diesen weltweiten, das Thema Priestertum der Frau bisher eine untergeordnete Rolle spielt. Aber natürlich, die Synode, der synodale Prozess geht weiter. Nächstes Jahr gibt es ein erstes Treffen der Bischöfe mit dem Papst und man wird sehen, wie da die Ergebnisse sind.
Die katholische Kirche in Österreich steht auch vor großen Problemen. Der Priestermangel ist evident. Im Österreich-Bericht wird ein beobachteter kirchlicher Relevanzverlust in der Gesellschaft festgehalten. Die Zahl der Katholiken ist auf 4,83 Millionen gesunken. Werden diese Probleme der katholischen Kirche in Österreich im Vatikan zu wenig wahrgenommen?
Ein Blick auf die Entwicklungen, auf das kirchliche Leben, auf das Glaubensleben in Europa zeigt sehr, sehr ähnliche Tendenzen. Ich würde sogar meinen, dass wir hier in Österreich verglichen mit vielen anderen europäischen Ländern noch ein sehr intensives kirchliches Leben haben. Die Grundtendenz ist klar, ja? Die Grundtendenz lautet, Religion oder Glaube ist nach wie vor ein wichtiger Stellenwert im persönlichen Leben, aber die Bereitschaft, sich in institutioneller Form, also an eine Kirche zu binden, Mitglied zu sein. In Österreich ist diese Mitgliedschaft ja auch mit einem Kirchenbeitrag verbunden. Also diese Bereitschaft geht zurück. Das sehen wir in allen Ländern, das sehen Sie aber auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen. Die Bereitschaft, sich, sage ich mal, für eine politische Partei in der Gewerkschaft zu engagieren, Mitglied zu sein, wird geringer. Menschen suchen individuelle Wege, die Religiosität zu leben. Sie sind projektorientierter. Darauf reagiert die Kirche auch. Ich würde einmal sagen, die Tatsache, dass zum Beispiel im Bereich der Caritas 50.000 junge Menschen sich registriert haben, das ist die sogenannte Young Caritas, die projektorientiert mitmachen, zeigt, dass es dafür Angebote gibt. Aber ja, es stimmt, das, was wir aus der Vergangenheit kennen, eine starke Bindung an die Institution, das nimmt ab. Ich bin aber durchaus sehr zuversichtlich und das zeigt ja auch dieser Papst, wenn die Kirche versucht, in der Spur des Evangeliums zu sein, also so zu leben, was sie auch predigt, dann ist sie attraktiv und wird sie auch attraktiv bleiben.
Papst Franziskus wurde anfangs als großer Reformer gefeiert. Jetzt ist es eher ruhiger geworden. Täuscht dieser Eindruck oder waren einfach die Erwartungshaltungen zu groß?
Also ich würde eher auf Zweiteres tippen. Also man muss immer ein bisschen aufpassen, ob man seine eigenen Wünsche nicht in eine Person projiziert. Aber eines ist unbestritten. Also Papst Franziskus hat, sage ich mal, viele Themenfelder aufgemacht. Also dass wir eben diesen weltweiten synodalen Prozess haben und er auch einfordert, dass möglichst alles auf den Tisch kommt, Und dass wir aber nicht nur, sage ich jetzt einmal, die altbekannten innerkirchlichen Themen auf den Tisch legen, sondern auch, wie Sie gesagt haben, ja, wo bleiben wir heute als Kirche etwas schuldig? Warum verlieren wir die Attraktivität? Auch das will er hören. Ich würde auch sagen, es kommt ein bisschen zu kurz, dass dieser Papst mal angetreten ist, 2013, mit einer Kurienreform. Deswegen wurde er gewählt. Da sind in den letzten Jahren doch entscheidende Schritte gekommen, gerade heuer. Also er hat im Bereich der Finanzverwaltung, der wirtschaftlichen Gebarung ganz neue Maßstäbe gesetzt. Es ist auch ganz neu, dass Laien erstmals die Ministerien, also die höchsten Ämter in der römischen Kurie besetzen können. Inzwischen haben wir zwei Laien, nämlich jener, der für die Kommunikation verantwortlich ist, für die ganzen Medieneinrichtungen des Vatikans, aber auch jener, der für die Wirtschaftsgebarung zuständig ist, ist jetzt ein Laie. Also es geht weiter, Schritt für Schritt. Das Entscheidende ist, dass der Papst will, dass die Synodalität gestärkt wird. Was heißt es? Wir müssen gemeinsam Kirche sein, wir müssen partizipative Strukturen stärken und das Ganze dient, ist aber kein Selbstzweck. Dem Papst geht es immer darum, wie können wir das Evangelium glaubwürdig verkündigen? Man kann sagen, Evangelisierung oder Mission ist mindestens gleich wichtige Schwerpunkt seines Pontifikats, also Synodalität und Mission.
Kardinal Schönborn ist mittlerweile, damit kommen wir zur österreichischen Kirche, ist mittlerweile 77 Jahre alt und hat vor 2 Jahren seinen Rücktritt angeboten. Der Papst hat ihn allerdings nicht angenommen und belässt ihn weiter im Amt. Was ist der Grund dafür?
Also ich kann natürlich nicht die Gedankengänge ich kenne seine Gedankengänge nicht, aber diese Maßnahme ist ganz sicher Ausdruck einer sehr hohen Wertschätzung des Papstes für den Wiener Erzbischof, für den Kardinal, der ja auch auf weltkirchlicher Ebene nach wie vor und über viele Jahre hinweg schon eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Nicht zuletzt bei den Synoden, bei den letzten, aber er ist auch in mehreren römischen Dikasterien nach wie vor in Leitungsfunktion. Und ich interpretiere es so, der Papst braucht und schätzt Kardinal Schönborn ungemein. Und er hat sich zum Glück auch inzwischen auch gesundheitlich, nachdem es einige Probleme gegeben hat, auch wieder sehr gut erfangen.
Das heißt, Sie rechnen nicht damit, dass es in absehbarer Zeit zu einem Wechsel kommt.
Das kann niemand von uns sagen, aber es deutet zurzeit nichts darauf hin und das sagt auch der Kardinal, dass er jetzt weiterwirkt. Die offizielle Formulierung von Rom lautet, Kardinal Schönborn ist bis auf Weiteres mit allen Befugnissen im Amt.
Trotzdem wird es irgendwann zu einem Wechsel kommen müssen. Wird das dann das erwartete Signal für die Erneuerung der Kirche in Österreich sein?
Also da muss ich auch wieder ein bisschen widersprechen. Ich denke, dass die Kirche in Österreich sich erneuert. Wollte ja auch noch etwas nachschieben, weil Sie das Thema Missbrauch angesprochen haben. Ist natürlich eine ganz schmerzliche Sache. Gerade jetzt in Tirol, Bischof Klettler hat ja zu dem Bericht des Landes, der ja gemeinsam mit der Kirche und mit Wissenschaftlern zu den Heimern veröffentlicht worden ist, glaube ich, sehr klare Worte gesagt. Ich kann dann Ihnen dazu nur sagen, dass weltkirchlich gesehen Österreich mittlerweile eine Vorbildfunktion hat. Es gibt wenig Bischofskonferenzen, die so entschieden schon seit 2010 ganz klare Maßnahmen gesetzt haben, ganz eindeutig auf Seite der Opfer stehen und vor allem sehr viel für die Prävention tun. Ich will mit diesem Beispiel sagen, es tut sich vieles in der Kirche in Österreich. Erneuerung ist ein ständiger Auftrag. Bischöfe sind wichtig, aber ich würde sagen, dass die gegenwärtigen Bischöfe hier sehr viele Impulse setzen.
Letzte Frage, Herr Wuthe. Sie haben Bischof Hermann Klettler erwähnt. Welchen Stellenwert hat denn die Diözese Innsbruck in der österreichischen Bischofskonferenz? Weil Bischof Klettler wird ja immer wieder auch für höhere Ämter ins Spiel gebracht.
Ich würde mal ganz allgemein sagen, alle Bischofsernennungen, die jetzt unter Papst Franziskus vorgenommen wurden, haben ja sehr große Zustimmung in der Gesellschaft und vor allem auch im Kirchenvolk gehabt. Also wir haben zum Glück nicht mehr die Zeiten wie vor 20 Jahren. Es ist doch innerhalb der Bischofskonferenz und auch Akzeptanz der Bischöfe doch große Probleme auch gegeben hat. Ja, Bischof Glättler ist seit 5 Jahren in der Diözese Innsbruck. Das Jubiläum ist ja erst wenige Tage her. Ich denke, er macht großartige Arbeit. Es steht mir überhaupt nicht an, hier Zensuren zu verteilen. Er hat wichtige auch Funktionen innerhalb der Bischofskonferenz. Er spricht eine klare Sprache, aber er spricht nicht nur, sondern macht auch viel, glaube ich, gute Initiativen. Österreich hat viele gute Bischöfe und die Entscheidung bei Bischofsernennungen liegt beim Papst, das wissen wir. Deswegen hat es wenig Sinn, hier Spekulationen zu machen. Ich vertraue dem Papst mit Blick auf die letzten Bischofsernennungen, dass es hier eine gute Entscheidung für die Kirche in Österreich geben wird.
Herr Wutte, vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg nächste Woche beim Ad Limina-Besuch in Rom.
Vielen Dank, danke sehr. Grüß Gott.
Grüß Gott. Themenwechsel. Seit 10 Monaten tobt in der Ukraine, direkt vor den Toren der Europäischen Union, ein unbarmherziger Krieg, heraufbeschworen vom russischen Präsidenten Wladimir Putin. Millionen Menschen sind auf der Flucht, auch in Tirol befinden sich Vertriebene aus der Ukraine. Wie es ihnen geht und was sie am dringendsten benötigen, darüber spreche ich jetzt mit dem Honorarkonsul der Ukraine in Tirol, Walter Baer. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Herr Baer, wie viele Menschen aus der Ukraine haben denn in Tirol mittlerweile Zuflucht gesucht und wie geht es ihnen?
Also insgesamt reden wir von 5.000 Menschen, die bei uns in Tirol Schutz gesucht haben. 3.600, 3.700 Menschen sind bis jetzt noch in Tirol.
Bei den Vertriebenen handelt es sich in erster Linie um Frauen mit ihren Kindern. Was benötigen Sie denn am dringendsten jetzt, um über die nächsten Monate zu kommen?
So banal das klingen mag, Zuneigung. Sie haben Gott sei Dank bei uns, weil Tirol da sehr, sehr gut organisiert ist, alle ein Dach über dem Kopf. Sie haben ausreichend zu essen und sie werden auch medizinisch ausreichend versorgt, diese Menschen. Und man darf nicht vergessen, von diesen 3.700 Menschen, Sie haben es richtig gesagt, ist der Großteil sind Frauen mit ihren Kindern. Wir haben 1.000 Kinder jetzt über 1.000 Kinder integriert in unser Bildungssystem. Das heißt, ich glaube, bei den 200 Kindern in etwa in den Kindergärten, also Elementarpädagogik, und der restliche Teil ist in den Volksschulen, in den Mittelschulen integriert. Man kann sich vorstellen, was das für diese Menschen bedeutet, ein Integral von einem Land zu sein, das ihnen Schutz bietet in dieser schwierigen Zeit.
Wie beurteilen Sie denn die Hilfsbereitschaft der Tirolerinnen und Tiroler?
Außerordentlich großherzig, großzügig. Ich bin selbst überwältigt gewesen seit dem 24. Februar, mit welcher Hilfsbereitschaft da die Tirolerinnen und Tiroler Vertriebenen, schutzsuchenden Menschen Schutz geboten haben, Herberge geboten haben. Ist ja nicht nur alles institutionalisiert passiert, sondern viele Menschen sind in private Unterkünfte untergebracht worden. Aber nicht nur untergebracht, versorgt worden. Die haben am Stubentisch gemeinsam Platz genommen, in den Tälern, in den Städten und so weiter. Also ich bin überwältigt von der Hilfsbereitschaft der Tirolerinnen und Tiroler.
Seit einigen Wochen ist eine neue Landesregierung im Amt. Wie schätzen Sie denn die politische Unterstützung für die Vertriebenen ein?
Es war in der Vergangenheit schon großartig, was da passiert ist. Und ehrlich gesagt bin ich zuversichtlich, dass es noch besser werden wird mit dieser Regierung, weil man natürlich schon auf ein gesundes Fundament aufbauen kann, was die Krisenbewältigung betrifft. Und das ist auch für uns in Tirol eine Krise gewesen. Das heißt ja auch Krisenstab Ukraine. Und zwar deshalb, weil man da ja fast militärisch vorgehen muss. Also nicht nur wir haben uns alle lieb, sondern es muss ja dann strukturierte Bahnen kommen. Und die jetzige Regierung hat da schon sehr, sehr gute Signale gesetzt, dass das noch verbessert werden kann.
Nicht alle Flüchtlinge sind gekommen, um in Tirol zu bleiben. Viele wollen so schnell wie möglich wieder zurück in die Ukraine. Ist das überhaupt ratsam, jetzt, wo dort immer noch Krieg geführt wird?
Herr Zehnhäuser, was soll man einem Menschen raten, der wieder zurück in seine Heimat gehen will? Natürlich müssen wir und versuchen wir, Kriegsgebiete oder Menschen, die wieder zurück in ein Kriegsgebiet, in ein aktives Kriegsgebiet gehen wollen, mit diesen Menschen zu reden und sagen, glaubst du, dass es sinnvoll ist? Und du hast bei uns Schutz, solange es eben Schutz braucht, aber der will zurück zu seiner Familie oder sie will zurück zu ihrer Familie mit den Kindern. Das muss man verstehen, das muss man auch unterstützen, wo es geht. Aber selbstverständlich müssen wir auf der anderen Seite so lang, aus meiner Sicht, Schutz bieten, solange dieser Schutz erforderlich ist. Und da ist bei vielen Menschen, die bei uns da sind, eben von diesen genannten 3650 Menschen dringender als dringend.
Für diejenigen, die noch hierbleiben, reichen die Bemühungen um eine gesellschaftliche und sprachliche Integration aus oder gibt es da noch Luft nach oben?
Also solange nicht 100% Deutsch lernen können oder wollen, gibt es immer Luft nach oben. Aber man muss sich einmal diese Zahl auf der Zunge zergehen lassen. Die Ukrainerinnen und Ukrainer, das ist ein lernwilliges, ein modernes Volk. Wenn die irgendwo sind, natürlich, also geht es einmal um die Grundbedürfnisse zu decken. Also ich muss schauen, dass ich für meine Familie, für meine Kinder, wenn eine Frau kommt, ein Dach über den Kopf haben. Ich brauche etwas zu essen. Wenn sich dann diese Stillung dieser Grundbedürfnisse einstellt, dann wollen diese Menschen Anteil an diesem Land haben. Das heißt, in erster Linie die Sprache natürlich zu erlernen. Und die Zahl, wir haben jetzt, glaube ich, die aktuelle Zahl sind 800 Menschen, die in Deutschkursen sind. Also die wollen Deutsch lernen. Das wird ihnen auch angeboten, dankenswerterweise, unterstützt vom Land, von sehr vielen privaten Organisationen, die da Geld auch investieren, um diesen Menschen zu ermöglichen, unsere Sprache zu erlernen.
Ganz anderes Thema. Derzeit machen den Menschen, die in der Ukraine verharren, insbesondere die laufenden russischen Angriffe auf Energie- und Stromversorgung schwer zu schaffen. Die Stadt Innsbruck hat am Wochenende einen Transport mit dringend benötigten Stromaggregaten auf die Reise geschickt, und zwar nach Kharkiv. Diese Möglichkeit haben viele Einzelpersonen nicht, dass sie also Stromaggregate schicken. Was können die tun?
Ja, in erster Linie muss man mal sagen, was diese letzte Angriffswelle der Russischen Föderation auf die Ukraine bedeutet hat, nämlich, dass da notwendige Infrastruktur zerstört wurde. Das heißt, Städte, vor allem in der Ostukraine, sind dunkel. Das heißt, die haben keinen Strom, die haben kein Licht, die haben keine Wärme, wo man Essen machen kann, die haben auch keine Möglichkeit zu kommunizieren. Was das in dieser Jahreszeit bedeutet, nämlich zu frieren und nicht kommunizieren zu können, weil man das Handy nicht mehr aufladen kann. Das heißt, die haben keinen Kontakt mit ihren Lieben. Und ich brauche dann nicht auf die Weihnachtszeit jetzt reflektieren, wenn ich sage, wie schlimm muss es sein, wenn man zu einem Menschen keinen Kontakt mehr haben kann. Und ja, deswegen ist unheimlich wichtig, deswegen war dieser Hilfeschrei vom Präsidenten der Ukraine über die Botschaften der Welt, dass man Stromaggregate, also Stromerzeugungsgeräte in die Ukraine schicken kann. Und der österreichische Botschafter, der sehr aktiv ist, dieser Herr Vasil Kümenetz, hat eben das an uns herangetragen, und die Stadt Innsbruck hat sich sofort bereit erklärt, mit den Innsbrucker Kommunalbetrieben Stromaggregate zu schicken. Herr Zehnhäuser, dieses Telefonat, was ich geführt habe, wo ich nach dem Stadtsenatsbeschluss sagen konnte, ja, Innsbruck schickt Stromaggregate, da hat sich diese Telefonleitung mit Freudentränen gefüllt.
Letzte Frage noch, Herr Bär. Zuletzt hat sich in Österreich eine heftige politische Debatte rund um das Thema Flüchtlingsquote entwickelt, weil einige Bundesländer, darunter auch Tirol, zuvor gemachte Zusagen nicht eingehalten haben. Können Sie diese Debatte nachvollziehen?
Also vom Weg nicht eingehalten. Ich glaube, dass jeder Mensch, der in Tirol Hilfe braucht, auch Hilfe bekommen wird. Jeder Mensch. Weil die Hilfsbereitschaft der Tirolerinnen und der Tiroler, so wie ich zuerst gesagt habe, überverhältnismäßig groß ist. Aber man, es darf nicht die Bequemlichkeit, die Ratlosigkeit oder die Hilflosigkeit von Europa oder von Österreich jetzt ausgenutzt werden, um Tirol ein besonderes Maß dieser Hilfsbereitschaft abzuziehen. Das heißt, was ich verlange und auch erwarte, dass man konzentriert, konzertiert mit den Ländern, mit den Bundesländern eine gediegene Flüchtlingsstrategie, eine Strategie für Menschen, die Schutz suchen, bringen. Und da, glaube ich, gibt es sehr, sehr viel Luft nach oben in Europa, auch in Österreich. Ich bin der Meinung, dass wir mit unserem Krisenstab in Tirol sehr gut aufgestellt sind.
Herr Bär, vielen Dank für das Gespräch und weiterhin viel Erfolg für Ihre Arbeit für die Menschen in der Ukraine.
Herzlichen Dank für Ihr Gespräch oder für das Gespräch. Und ich möchte euch auch noch einmal danken, den Tirolerinnen und Tirolern, die hervorragende Hilfe leisten. Dankeschön.
Zum Schluss noch ein wissenschaftliches Thema. Morgen Nachmittag wird knapp 50 Jahre nach dem letzten wissenschaftlichen Nobelpreis für Österreich dem Quantenphysiker Anton Zeilinger in Stockholm der Physiknobelpreis verliehen. Darüber spreche ich jetzt mit dem Innsbrucker Quantenphysiker Professor Dr. Gregor Weiß. Herzlich willkommen.
Danke sehr, danke für die Einladung.
Herr Professor, heute wurde bekannt, dass Professor Zeilinger auch das Ehrendoktorat der Universität Innsbruck bekommt. Was bedeuten diese Auszeichnungen für ihn persönlich und was bedeutet der Nobelpreis für den Wissenschaftsstandort Österreich?
Ich gehe vielleicht mit dem, was Anton Zeilinger selber gesagt hat. Ich habe gestern die Nobel-Lecture verfolgt, zum Teil zumindest, weil das war relativ lang. Und da ist er natürlich auch gefragt worden und schon davor, was der Nobelpreis für ihn bedeutet. Und er hat gesagt, eigentlich ist das Wichtigste, dass man daraus die Unterstützung bekommt für die Grundlagenforschung in Österreich. Ja. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, also dass man sozusagen die Neugier dorthin steckt, wo sie einen treibt und wirklich neue Sachen findet, die niemand zuerst gedacht oder gesehen hat.
Ja. Sie haben Ihr Physikstudium in Innsbruck mit der Diplomarbeit bei Anton Zeilinger abgeschlossen. Anschließend die Ausbildung bei ihm fortgesetzt. Wie war er denn als Chef und als Vortragender?
Immer total spannend. Also der hat so eine spielerische Art, wie er einfach sich für Sachen begeistern kann und dann immer wieder gute Ideen gehabt hat, inspirierende Fragen auch gestellt hat. Ja, wenn er irgendwas nicht klar verstanden hat, macht jemand einen Vortrag und irgendwie ist was unklar, nachzubohren und genau in den Sachen, die man nicht versteht, da hineinzuschauen, egal ob das für die Anwendung oder irgendwas wichtig ist, sondern nur zum Verstehen, wie die Welt funktioniert.
In der Begründung für die Vergabe des Nobelpreises an Herrn Zeilinger wird vom Nobelpreiskomitee eine Ihrer Arbeiten auch erwähnt. Heißt das, oder kann man daraus schließen, dass ein Teil des Nobelpreises auch Ihnen gehört?
Ja, ich weiß nicht, ob man so sagen kann, aber ich freue mich auf jeden Fall, dass ich da mitarbeiten habe können. Ja. Man sieht schon, dass die Nobelpreise selten für eine ganz genaue Arbeit vergeben werden. Es ist ja wichtig, dass man dran bleibt. Und da habe ich ein paar Jahre Teil des Teams sein können und ein paar wichtige Beiträge liefern. Und die sind sicher auch für Innsbruck, sage ich jetzt mal, die sind in Innsbruck gemacht worden und in Innsbruck erdacht worden. Also darf ich mich mitfreuen auf jeden Fall.
Zeilinger und zwei weitere Physiker erhalten die Auszeichnung unter anderem für ihre Experimente mit verschränkten Photonen. Können Sie den Zuseherinnen und Zusehern in einfachen Worten erklären, was das ist?
Also in der Quantenphysik können Teilchen, die kleinsten Einheiten, die wir sozusagen im Universum haben, in Überlagerungszuständen existieren. Das ist jetzt ein langes Wort, aber das heißt so, die sind nicht nur 0 oder 1, sondern die können auch 0 und 1 sein. Ja? Und jetzt stellt sich heraus, dass wenn man dann mehr Teilchen hat, dann können die mehr Teilchen auch in gemeinsamen solchen Zuständen, die man dann als verschränkt bezeichnet, sein. Und das wird dann heißen, dass also wenn zwei so Teilchen, egal wie weit die auseinander sind, wenn man sie so hergestellt hat, immer die gleichen Antworten liefern, wenn man sie die gleiche Frage stellt. Ja, also wenn ich sie frage, schwingst du so oder so, dann, wenn ich das eine so finde, dann wird da das andere so schwingen. egal wie weit es weg ist. Und ich weiß dann, dass das andere so ist. Ja. Und wir wissen ja, dass nichts dahinter steckt. Also es kann nicht vorher genau wissen, welche Antwort es gibt. Die Antwort entscheidet sich erst, wenn ich es frage, erst in der Messung. Ja. Und das ist, wen das nicht fasziniert, der hat es nicht verstanden. Ja. Also selbst uns Experten fasziniert es, dass die Natur so ist. Und Schrödinger hat schon gesagt, man muss sich eben von so alten, liebgewordenen Anschauungen, wie die Welt funktioniert, verabschieden. Aber das ist schon fast 100 Jahre her wieder. Ja.
Vor 25 Jahren wurde Anton Zeilinger schlagartig der breiten Öffentlichkeit bekannt, als er die erste Teleportation mit Lichtteilchen schnell mit dem Begriff Beamen verglichen wurde. Ist das der Grundstein gewesen damals für die Verleihung jetzt des Nobelpreises?
Ich würde sagen, es hat einen Anteil. Warum? Weil in diesem Beamen, also dieser Ausdruck Teleportation, den haben ja die Theoretiker vorher erfunden. Ja, also das war jetzt nicht die große Popularisierungsoffensive unsererseits. Aber es ist so, dass man in der Teleportation gezeigt hat, dass die Verschränkung mehr kann als nur diese gleichen Antworten liefern. Ich kann sie auch benutzen, um Quantenzustände, obwohl ich sie ja beim Messen zerstöre, an eine andere Stelle zu bringen, mit Hilfe der Verschränkung. Geht allerdings nicht schneller als mit Lichtgeschwindigkeit, also leider löst es nicht alle unsere Verkehrsprobleme. Aber dass das selber möglich war und dass es auch im Experiment funktioniert hat, war sicher mit ein Grund, dass man die Bedeutung der Verschränkung erkannt hat, auch in, sagen wir mal, weiter hinausgehenden Kreisen.
Zeilinger wird ja seither auch in allen Zeitungen als Mr. Beam bezeichnet.
Ja, das ist irgendwie ein bisschen hängen geblieben, was wahrscheinlich der populärwissenschaftlichen oder Populärkultur zuzuschreiben ist. Schadet da nicht, ja.
Innsbruck, wo Zeilinger lange gelehrt und geforscht hat, ist speziell für seine Quantenphysik bekannt. Sie arbeiten selber an diesem Institut. Warum ist es gelungen, hier so ein Zentrum von Weltruf zu etablieren?
Ich glaube, da war übrigens Anton Zeilinger selbst ganz stark beteiligt, dass es so weit gekommen ist, nicht nur durch die eigenen Arbeiten, sondern auch dadurch, dass er sehr dahinter war, dass die nachfolgenden Kollegen, Rainer Blatt, Peter Zoller war schon da zu der Zeit, gekommen sind, dass man also Leute angestellt hat, die ebenso fundamentale und wirklich spannende Sachen angegangen sind. Ja. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel. Man muss die Personen, die müssen schon zusammenarbeiten, aber man braucht auch Personen, die selber irgendwie das Interesse haben, wirklich Forschung zu machen, die nicht jeder und mit sozusagen kleinen Schritten tun kann, ja, sondern große Schritte machen, den Mut haben da dazu.
Vor wenigen Tagen hat der französische Präsident Macron mitgeteilt, dass Frankreich erstmals ein diplomatisches Telegramm mit Postquantenverschlüsselung versandt hat. Sind solche Verschlüsselungen, wie soll ich sagen, besonders sicher? Sind sie nicht zu knacken?
Das ist spannend. Postquantenverschlüsselung bezieht sich darauf, dass das auch von einem Quantencomputer nicht geknackt werden kann. Ja, die Kryptografen heutzutage, die Sicherheitsforscher, müssen ja Angst davor haben, dass irgendwann, auch später, sagen wir mal in 20 Jahren, ein Quantencomputer da ist, der dann die frühere Kommunikation, die man aufgezeichnet hat, knacken kann. Ja, es kann ja trotzdem noch geheim sein. Ja. Die Quantenphysik liefert einerseits ein Verfahren, wie man absolut sicher verschlüsseln kann. Das gibt's auch schon quasi industriell, allerdings noch nicht auf breiter Ebene. Da arbeiten jetzt mehrere Projekte dran. Und das andere ist, dass man ein Verfahren sucht, die also der Quantencomputer auch nicht knacken kann. Ja. Ob die sich auf Dauer als sicher herausstellen, kann ich nicht sagen. Das müssen wir die Kollegen aus der Mathematik fragen. Aber es ist ganz spannend, dass da dran gearbeitet wird.
Ist also die Quantenphysik und die Forschung am Quantencomputer schon so weit, dass sie den Menschen im Alltag tatsächlich hilft?
Also ich glaube, viele effektive Ergebnisse gibt es noch nicht, aber wo die Leute am meisten drauf setzen, ist, dass man mit Quantencomputern, und zwar auch schon mit denen, die zum Beispiel in Innsbruck gebaut werden, ja, von der Firma AQT, die unser sozusagen heimisches Quanten-Startup ist, gewisse Rechnungen machen kann, die man auf herkömmlichen Computern, auch auf Supercomputern nicht machen kann. Zum Beispiel gezielte Moleküle zu berechnen für Medikamente oder so, ja, wo es dazu einen Supercomputer braucht und der, wenn das Molekül größer wird, auch nicht mehr nachkommt. Ja. Also das ist, glaube ich, die größte Hoffnung. Und vielleicht da eben in der Quantenkryptographie, dass man diese Verschlüsselung, die kann man tatsächlich kaufen eigentlich. Ob die der Alltagsmensch braucht, weiß ich nicht.
Letzte Frage, Herr Professor. Vor kurzem wurde bekannt, dass ein Spin-off der Uni Innsbruck für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt einen Quantenrechner baut. Über 200 Millionen Euro sind dafür insgesamt veranschlagt. Ist Tirol oder hat die Quantenphysik in Tirol damit eine Chance, in Zukunft einen weltweit führenden Standort zu werden?
Ich glaube, die Chance haben wir, wenn wir dranbleiben. Ja, das wäre jetzt die Firma Parity QC, die mehr theoretisch arbeiten an Architekturen. Die Chance haben wir auf jeden Fall. Wir sehen, dass diese zwei Startup-Firmen, die da jetzt im Moment sind, die haben im Moment den riesen Vorteil, dass sie sehr viele von unseren Absolventen nehmen können und dadurch Personal rekrutieren können, das anderswo ganz schwierig zu bekommen ist. Das ist also, ist wahrscheinlich überhaupt der größte Output der Universitäten. Es sind die Leute, die rauskommen. Ja. Das Physikstudium ist ein hartes Studium, das können wahrscheinlich viele bestätigen. Und wenn man bei uns das macht, dann ist man wirklich gut gewappnet. Und wenn man die Leute und die Firmen da halten können, da braucht es natürlich gute Umgebungsbedingungen. Aber ich glaube, die haben wir in den letzten Jahrzehnten gehabt und werden wir hoffentlich auch weiterhin haben.
Herr Professor, vielen Dank für Ihren Besuch bei uns im Studio und weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit.
Vielen Dank.
Meine Damen und Herren, das war Tirol Live für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.
Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.